Herzlich willkommen auch unseren Gästen hier in der Gemeinde. Letzte Zeit werden wir regelrecht überrannt. Das liegt wahrscheinlich an den tollen Räumen. Hoffentlich auch an den Predigten. Deswegen stelle ich mir kurz vor, mein Name ist Uwe Brinkmann, ich bin einer der Ältesten hier in der Gemeinde. Komme auch nur alle 4 bis 6 Wochen dran. Von daher ist es wirklich ein Zufall, dass du heute da bist. Und ich hoffe, es ist nicht nur ein Zufall, sondern auch Gottes Führung, denn wir werden heute ein zentrales Thema besprechen des christlichen Glaubens, das Evangelium, den Kern des Evangeliums berühren, der auch heute schon verschiedentlich in Beiträgen in der ersten Stunde angesprochen wurde. Wir sind im 1. Korintherbrief schon in Kapitel 15 nach wenigen Jahren angelangt. Das wäre gut, wenn ihr das einfach mal aufschlagt. Wir lesen die Verse 1 bis 11. Und beim nächsten Mal, irgendwann im nächsten Jahr, werden wir dann mit einem Rutsch den Rest schaffen. Ein sehr langes Kapitel, wo Paulus über die Auferstehungshoffnung der Gläubigen spricht. Wir haben viel von Krankheit und Tod heute gehört. Wir denken auch an die verfolgten Menschen, die den Herrn kennen. Das ist, wenn alles schief geht, die letzte Hoffnung. Und ich lese erst die Verse 1 bis 11 und habe dann eine Einleitung, was heutige Theologen dazu sagen, zu dem Kern in Vers 3 und 4. Ich tue euch aber, Geschwister, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas, das ist Petrus, erschienen ist, dann den 12, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir. Und so seid ihr zum Glauben gekommen. Jedenfalls, so predigen wir. Was denn? Vers 3 und 4. Und wenn man sich wundert, warum die evangelische Kirche leer wird, dann ist es deswegen, weil sie nicht mehr so predigen. Denn die Theologen selber zweifeln am Sühnetod Jesu, wie ein älterer Artikel, 5 Jahre alt, in der Welt am Sonntag, in der Welt heißt die Zeitung, Entschuldigung, zu berichten weiß. Warum Theologen am Sühnetod Jesu zweifeln? Immer mehr protestantische Theologen äußern öffentlich ihren Zweifel darüber, dass der Tod Jesu am Kreuz als Sühneopfer zur Vergebung unserer Sünden zu verstehen sei. Bei den Skeptikern handelt es sich keineswegs um Weichspüler, oh nein. Dennoch laufen viele Kirchenkreise dagegen Sturm, obwohl es keine Weichspüler sind, diese bösen Kirchenkreise. Der ehemalige Bonner Superintendent Burkhard Müller zum Beispiel in einer Radioandacht des Westdeutschen Rundfunks sagt, ich glaube nicht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Superintendent, also ist schon ein besserer Christ. In Hamburg predigt Probst, auch was Höheres, Horst Gorski vor einigen Jahren, also nicht Horst Schlemmer, sondern Horst Gorski, vor einigen Jahren am Karfreitag, der Tod Jesu war nicht notwendig, damit Gott sich mit uns versöhnt und uns vergibt. In Nürnberg kritisierte Pfarrer Klaus Petersen seit langem, jetzt kommt schon nach Bayern, die These vom Opfertod und bekräftigt im Oktober 2007, die Botschaft Jesu war unabhängig von seiner Kreuzigung und daher glaube ich nicht, dass das Kreuz eine Heilsbedeutung hat. Und Petersen, oberster Chef, der jetzt nicht mehr Chef ist, der EKD-Ratsvorsitzende Bischof Wolfgang Huber, hat in seinem jüngsten Buch, Der christliche Glaube, ähnliche Gedanken, wenn auch deutlich moderater, formuliert. Jesu Kreuzestod ist nicht eine zwangsläufig geschuldete Sühneleistung zur Besänftigung eines zornigen Gottes, sondern eine aus Freiheit um der Liebe Gottes vollzogene Selbsthingabe. Da merkt man, das ist der Gebildete von denen, der sagte so, dass kein Mensch mehr versteht, was er eigentlich sagen wollte. Der umfassende Sinn vom Kreuz und Auferstehung dürfe nicht auf eine rechtsförmige Satisfaktionsvorstellung reduziert werden. Wir kennen davon nichts. Wir sagen, ich kenne nur die Rolling Stones. I can get no satisfaction. Also, ob das damit zu tun hat, mehr weiß ich auch nicht. Nikolaus Schneider, Präses der großen rheinischen Landeskirche, war vor kurzem auch öfters in der Presse, glaubt nicht, dass Jesus am Kreuz stellvertretend die Strafe der Menschen auf sich genommen hat. Gott brauche kein Sühneopfer, denn es muss ja nicht sein Zorn durch unschuldiges Leiden besänftigt werden, sagte Schneider kürzlich, also 2009. Auch der berühmte katholische Theologe Eugen Bieser erklärt, ein Gott der bedingungslosen Liebe wird durch Opfer nicht versöhnt, ganz davon zu schweigen, dass er gar keine Opfer will. Es sind also keineswegs Weichspüler am Werk, jetzt wieder das Wort, sondern bestens ausgewiesene und bibelfeste Theologen. Völlig klar ist dabei für sie alle, dass der sündige Mensch der göttlichen Vergebung bedarf. Bezweifelt wird nur, das ist Anführungsstriche sind von mir, dass diese Vergebung sich in der Kreuzigung wie in einem Sühneopfer vollziehe. Berufen können sich diese Zweifel auf die Evangelien, in denen kaum ein Hinweis finden, dass Jesus seinen Tod die Bedeutung der Sündenvergebung gegeben hätte. Umgekehrt könnte sich sein Satz im Johannesevangelium, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, das ist nach der Auferstehung, so verstehen lassen, dass Jesus die Sündenvergebung unabhängig vom Kreuzestod dachte. Und so weiter und so fort. Und dann fällt uns doch ein, was Johannes Sebastian Bach uns singen lässt in Matthäus Passion. O Lamm Gottes, unschuldig, all Sünd hast du getragen, sonst müssten wir verzagen. Wir preisen dich, bei uns heißt es, glaube ich, wir preisen dich, O Lamm Gottes, im Original heißt es, glaube ich, erbarme dich oder so. Oder an Paul Gerhards Lied, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder. Wo hat er das denn getragen? Am Kreuz. Die Alten wussten es noch besser, sind auch gute Protestanten. Die Lieder stehen noch im Liederbuch. Man glaubt es nur nicht mehr. Man sagt ausdrücklich das Gegenteil von dem, was ein gewisser Apostel Paulus in 1. 15 sagt, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Das ist eine gute Tradition. Empfangen heißt ja, das ist das Wort für Tradition. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Das ist das Alte Testament, Jesaja 53. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist. Psalm 16, am dritten Tag nach den Schriften. Das sind die drei Elemente, die Paulus das Evangelium nennt. Vers 3 und 4, schaut in eurem Buch. Christus ist tatsächlich gestorben. Für unsere Sünden, wohlgemerkt. Wie kann man da das Gegenteil sagen? Nach den Schriften. Christus ist begraben. Wofür das eigentlich? Weil es den Tod Jesu beweist. Er lag wirklich im Grab. Es waren nicht 3x24 Stunden, aber es waren Teile von 3 Tagen. 3 Tage und Nächte, so ist die Redewendung, war er im Grab, gemäß den Schriften, wobei das Wort hier nicht hinzugefügt wird. Und dann erst auferstanden nach den Schriften. Das habe ich von einer Kirchenseite zu diesen Versen runtergeladen. Leider sehr unterschiedliche Icons. Ich nehme nur das letzte jetzt für die nächsten. Wir sind im 1. Korintherbrief fast am Ende angekommen. Wir sind über die Irrlehren, über die leibliche Auferstehung. Und die Korinther hatten Irrlehrer in ihrer Gemeinde an tausenden Stellen. Überall waren die am Rumschwätzen. Und hier kommt ein Knaller. Den hätte man eigentlich gedacht, kommt am Anfang. Der ist so zentral, der ist so fundamental, der zerstört das Christentum so grundlegend und so wesentlich, dass man eigentlich sagte, da muss man mit in die Tür ins Haus fallen. Kommt aber erst jetzt zum Thema. Und die Leute haben nicht gesagt, dass Jesus nicht auferstanden sei, was wir gerade gelesen haben. Die waren nicht so schlimm wie die evangelische Kirche heute in ihren führenden Repräsentanten. Die waren nicht so schlimm wie die evangelische Kirche in ihren führenden Repräsentanten heute, sondern die haben gesagt, und das kommt jetzt gleich ab Vers 12, nächste Predigt, nächstes Jahr, die haben gesagt, dass wir nicht auferstehen. Die haben geleugnet, dass es eine leibliche Auferstehung gab. Da gab es Fresser und Säufer, die haben gesagt, immer rein damit. Die lagen bei einer Hure und sagten, mach doch nichts, ist doch nur der Leib. Und es gab Asketen darunter, die genau das Gegenteil gesagt haben. Jedenfalls waren sie beide in sich leibfeindlich. Die glaubten teilweise nicht an die Auferstehung der Gläubigen, an eine leibliche Auferstehung. Die glaubten an eine Existenz bei Gott. Die haben auch nicht darüber nachgedacht oder auch nicht geleugnet, dass Christus auferstanden sei. Und komischerweise fängt Paulus mit dem Letzteren an. Er sagt, Freunde, so wird das Argument später ab Vers 12 weitergehen. Wenn ihr nicht glaubt, dass es keine leibliche Auferstehung für euch gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nichts, eitel, Unsinn und ihr seid noch in euren Sünden. Dann seid ihr die Ärmsten von allen Menschen. Denn wenn es so ist, dann lass uns sagen, lass uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Die Wette von Pascal hat mich hier an der Stelle eine kleine Schwäche. Nämlich sehr wohl opfern wir als Christen etwas im Lebensstil. Wir sind auf Devisen, hören wir nach dem ersten Maß auf. Und wir opfern etwas. Und Paulus sagt, anders als die Wette von Pascal, die kennt ihr vielleicht, dass es egal ist, weil du hast trotzdem ein schönes Leben, das stimmt ein Stück weit. Aber Paulus sagt, nee, jedenfalls, wenn man so verrückt ist wie Paulus, ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Ich renne durch diese Welt wie ein Irrer. Nur für die eine Sache. Und wenn das nicht wahr ist, dann sind wir die Deppen der Nation. Wenn ihr nicht glaubt, dass Christus, dass ihr aufersteht, leiblich, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und dann ist die ganze Sache abzuschaffen. Da stehen wir jetzt. Und wir besprechen deswegen die zentrale Predigt des Evangeliums, das die Apostel hatten. Ich habe es schon mal berührt, in der Osterpredigt, auch in der Weihnachtspredigt, schon über ein Jahr her. Wir machen heute weiter, obwohl es die gleichen Verse sind, weil da war es nur fragmentarisch. Jetzt versuchen wir durch den Text zu gehen. 1, 2, 3, 4. Und wir werden es mal abschließen im nächsten Jahr, indem wir dann das Wesen der Auferstehung sprechen. Das folgt jetzt darauf. Das eigentliche Problem ist hier unten. Die glauben nicht, dass du und ich, wenn du gläubig bist, leiblich auferstehen wirst. Sondern dass du bist dahin schwabbern. Irgendwie so wie im Osten, im östlichen Denken. Also ein großer Teil, einflussreiche Leute, nicht alle wahrscheinlich. Aber heute geht es darum, was dem vorweggenommen wird. Was ist die Definition des Evangeliums? Was glauben Christen, wenn sie Christen sind? Wenn sie evangelisch sind, im engeren Sinn? Dann müssten sie das, was wir jetzt hier stehen haben, glauben. Also wer das nicht glaubt, meine lieben Freunde, der ist noch gar kein Christ. Und dann würde ich dir vorschlagen, nach oder vielleicht auch vor dem Abend, im Mittagessen gleich, gehst auf den Klo und bekehrst dich gescheit. Ja, wenn du das nicht kapierst, wenn du das nicht angenommen hast, wenn du da nicht dein Vertrauen drauf setzt, dann gehörst du nicht dazu. Ob du hier 100-mal reingegangen bist oder keinmal. Das apostolische Evangelium muss persönlich angenommen werden. Damit fängst du nämlich an, Vers 1 und 2. Das apostolische Evangelium besteht in drei wirklichen, also schwierig zu sagen, Ereignissen, in drei Facts, drei Hard Facts am Tod Christi. Ich habe die schon erwähnt gerade. Das ist der Kern, der zentrale Kern des Christentums. Und wie können Repräsentanten der evangelischen Kirche, die den Namen haben, dass sie lebt und doch tot sind, wie können sie wagen zu sagen, das hat nichts damit zu tun? Wir müssen von der Kanzel eigentlich runter. Und dann das apostolische Evangelium beruht auf historischen Augenzeugenberichten. Und dann wieder das apostolische Evangelium bewirkt persönliche Veränderungen, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, Predigt mit der Lederhose, war das mir san mir, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Also, wir haben in der Zentrum ein historisches Element. Das ist das Evangelium. Nämlich der Tod und Auferstehung Christi. Die historische Tatsache der Augenzeugen. Und es wird eingerahmt von persönlichen Annahme des Heils. Wir beginnen mit dem ersten. Vers 1 und 2. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium, also Geschwister kann man hier auch übersetzen, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht. Da steht wörtlich, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch evangelisiert habe. Das Evangelium wird evangelisiert. Das wird nicht nur so gesagt. Das wird mit ganzer Persönlichkeit rübergebracht. Das ist sowas Wichtiges. Das wird nicht nur runterdekliniert, liturgisch. Das muss man predigen. Es gibt ein anderes Wort im Römer 10, aber da ist es auch so. Das wird verkündigt. Das Evangelium wird verkündigt. Das haben die Korinther auch von Paulus mitbekommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr Römer 10, Vers 8 aufschlagen. Da ist eine Parallelstelle, die durchaus erwähnenswert ist und die auch mit der Frage zu tun hat, wie komme ich denn jetzt zur Annahme dieses Heils. 10, Vers 8. Was sagt das Wort oder was sagt die Botschaft des Alten Testamentes? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort, das wir predigen, verkündigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wird, was denn glauben wird, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Das ist eine wunderbare Parallelstelle. Das Evangelium wird evangelisiert. Nicht das Evangelium wird evangelisiert, dass das Evangelium sich bekehrt, sondern das Evangelium wird in einer Form gepredigt und weiter gesagt, als Evangelium logischerweise, als gute Nachricht, als Hoffnung, und es muss gepredigt werden. Das Muss steht hier nicht drin, aber Paulus sagt, ich habe es euch gepredigt und ihr habt es auch angenommen. Das ist die zweite Ebene. Bevor wir zu den Hard Facts kommen der Historie, das Evangelium muss persönlich angenommen werden, um wirksam zu werden. Die Tatsache, es ein, zwei und hundertmal gehört zu haben, nützt überhaupt nichts. Na, nicht überhaupt nichts. Hinterher ist es dann schon hilfreich, hundertmal es gehört zu haben. Aber bis du dann das auch annimmst, Vers 1b, und dann infolgedessen darin auch stehst, ist es in sich selbst nicht wirksam für das Heil. Und das ist Vers 9 in Römer 10. Wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Das ist gleich in Grün. Das Evangelium muss persönlich angenommen werden. Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, das ist die Person mehr vom Herrn, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Und dann, wenn das passiert, dann rettet das Evangelium auch. Da stand ja auch in Römer 10 drin, gell? Wirst du errettet werden. Das Evangelium rettet. Und jetzt muss ich meine lieben protestantischen Theologen fragen, wovon rettet es denn? Die Antwort ist doch ganz einfach. Wenn man die Bibel ernst nimmt, von der Hölle, von dem Gericht, von der Gottesferne, von dem Verlorensein, von der Sinnlosigkeit, Verschuld und was du noch anfügen willst. Das Evangelium wird evangelisiert, es wird angenommen, es rettet. Man steht dann da drin. Man hat einen Standpunkt. Aber es hat eine Bedingung auch, die genannt wird, wenn ihr an das festhaltet. Durch das ihr auch gerettet werdet, jetzt kommt ein Bedingungssatz, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Das ist ein bisschen schwierige Formulierung, aber es steht erstmal so, wie es da steht. Wenn ihr festhaltet, und ich habe das schon tausendmal gesagt, ich wiederhole es gerne, ein Gläubiger ist ein Gläubiger. Das heißt, ein Gläubiger ist treu. Ein Gläubiger hält fest. Es ist nicht nur eine schnelle Entscheidung bei Billy Graham, die Hand zu heben. Es zieht ein ganzes Leben hindurch. Es geht nicht so sehr um die Entscheidung in der Sekunde X, sondern es geht um diesen Glauben, der auch ein Stück weit von Gott kommt. Es ist eine Aktivität des Menschen, es ist auch ein Gnadengeschenk Gottes, in dem der Mensch völlig umgebaut wird, so ähnlich wie eine Pubertät, noch schlimmer, nämlich das Gehirn wird neu sortiert. Neue Ausrichtung auf Christus hin, ewiges Leben zieht ein, der Heilige Geist zieht ein, der Mensch wird errettet. Und so ein Mensch hält auch fest. Hier steht, wenn wir den Satz zu Ende lesen, durch das ihr errettet werdet, also noch Zukunft, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede, das ist die Betonung hier, ich es euch verkündigt habe. Da ist sogar eine Fußnote hier, in welcher Rede das ist. Hier geht es darum, mit welchem Inhalt, mit welchem Ding ich das rübergebracht habe euch. Ich komme gleich dazu, was MacDonald dazu sagt. Zunächst mal wollen wir aber auch ein bisschen den Schrecken stehen lassen. Es ist eine Herausforderung, das Evangelium rettet die, die gläubig sind. Wer nicht gläubig ist, wird auch nicht gerettet. Punkt aus, Amen. Und Gläubige sind per Definition treu. Das ist das gleiche Wort. Das heißt, Gläubige sind Gläubige. Aber man kann auch noch weitergehen und sagen, das Evangelium kann vergeblich geglaubt werden, Vers 2. Man kann es vielleicht so sagen, das vergeblich zum Glauben kommen muss nicht zwingend einen persönlichen Glaubensmangel meinen, sondern kann auch bedeuten, dass der Glaube in sich vergeblich war, wenn es keine Auferstehung gäbe, Konjunktiv, weil dann sein Inhalt schlichtweg Unsinn ist. Schaut mal, Kapitel 15 würde diesen Gedanken unterstützen, des Weiteren, was danach kommt. Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, leer, inhaltlos aber auch euer Glaube. Vers 17 bis 19, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, völliger Blödsinn, umsonst. Da fällt mir der alte Witz wieder ein. Als die DDR zusammenbrach, war ein Buchhandel da, hatte die Bücher von Marx und Engels im Fenster und er sagte, weil er nicht mehr verkaufen konnte, alles umsonst. Er wollte, glaube ich, sagen, alles kostenlos. Es war alles umsonst. Es hat keinen Sinn mehr. Wir kriegen die nicht mehr an den Mann. Man muss die nicht mehr im Regal haben, wenn Parteibesuch kommt. Es ist völlig umsonst. Es ist unnötig. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Der Glaube ist nichtig. Der Glaube ist umsonst. Der Glaube ist Unsinn. Und wenn du nicht an der Rede festhältst, die Paulus gebracht hat, dass Christus auferstanden ist, gestorben, begraben und auferstanden ist, leiblich, körperlich, wirklich, wie wir gleich besprechen werden, und deswegen auch wir auferstehen werden, weil wir mit ihm verbunden sind, dann ist es, wenn du das nicht festhältst, dann kannst du es gleich ganz lassen. Ist der Glaube nichtig. Ist völliger Blödsinn, denn dann wäre Christus ja nicht auferstanden. Und woran glaubst du denn dann? Also, vergeblich zum Glauben kommen muss nicht meinen, weil wenn du mal eine Sekunde nicht festgehalten hast und nicht stehst, dass du dann verloren gehst gleich wieder, wobei wir diese Warnung stehen lassen müssen, die auch mit drin schwingt, sondern es ist, glaube ich, mehr dieser Gedanke, mit welcher Rede ich es euch verkündet habe. So endet ja dann Kapitel 15, 11. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir. So, der Inhalt wird betont. Egal jetzt, ob ich oder die anderen, die ein bisschen weniger gearbeitet haben, wir Apostel predigen so, nämlich Christus ist gestorben, begraben und auferstanden. Das ist die apostolische Predigt der Apostelgeschichte. Kapitel 2 fängt es an und geht durch die ganze Apostelgeschichte durch, bis Kapitel 17 bei den Athenern, die nicht immer jeden Tag was Neues sagten. Da hat er so über die Auferstehung gepredigt, dass er dachte, er würde zwei Götter verkünden, Christus und Anastasia, die Auferstehung. Und dachte, hö, neue Göttin. Und so hat er das betont. Und die Apostel haben immer das Gleiche gepredigt, dass Jesus auferstanden ist, dass Gott den Beweis gegeben hat, dass er Gottes Sohn ist, dass Psalm 16 erfüllt ist, dass er der wahre Fromme ist, dass er der Messias ist, weil er nicht im Grab bleiben konnte. Das ist die apostolische Botschaft. Und wehe uns, wenn wir das umdrehen und sagen, naja, ich glaube nicht, dass es nötig ist, dass Christus stellvertretend stirbt für alle. Gott liebt uns auch so. Gott liebt uns auch so. Und deswegen hat er seinen Sohn gesandt, als Sühnung für unsere Sünden. Punkt aus. Amen. Das apostolische Evangelium besteht in drei tatsächlichen Ereignissen, jetzt würde man modern vielleicht besser sagen, in drei Hard Facts, die mit dem Tod Christi verbunden sind. Das wäre zu lang gewesen, wäre ein Zeilenumbruch gekommen, deswegen habe ich es jetzt so geschrieben. Drei Ereignisse. Das ist ein Ereignis. Aber es sind drei Elemente, ich habe die schon am Anfang gesagt. Drei Elemente begründen laut Paulus das Evangelium. Christus ist wirklich gestorben. Und das sagen uns ja alle möglichen Leute, die Muslime, angefangen, er war nicht wirklich tot, er sah nur so aus und war nur ein bisschen gefoltert worden. Meine, wer mal diesen Film gesehen hat von unserem netten Ami-Schauspieler, The Passion, ich habe es nicht gesehen, wie dann so jemand zerschlachtet wird von den Peitschen und dann alles Mögliche, dann Nägel durch die Arme, Beine, dann da oben hängen, dann Schwert in die Seite und so weiter. Und dann, wir haben vorhin gesagt, es waren nicht ganz drei Tage, aber es waren drei Teile von Tagen. Dann nach, sagen wir mal, 48 Stunden, als der Auferstandene auftreten, stramme Leistung. Musste mal gute Bühnenkosmetik haben, um das hinzukriegen, liebe muslimischen Freunde, liebe Theologen, die das anders sehen. Christus ist wirklich gestorben für unsere Sünden. Er war wirklich tot. Da kam einer von den römischen Landsleuten und stieß mit dem Speer an seine Seite und alsbald floss Blut und Wasser heraus und er brach ihm die Beine nicht, weil er schon gestorben war. Und dann legten sie ihm ein Grab, bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tode, weil er kein Unrecht begangen hat und dann kommen die Frauen am Morgen des Sonntags und wollen ihn balsamieren, weil es so schnell ging und dann ist er weg. Christus ist wirklich gestorben. Das ist das A und O. Das ist der wesentlichere Teil, als das danach kommt, wenn man aller Ehrfurcht das sagen darf. Die gehören natürlich zusammen, aber wenn das nicht wahr wäre, dass er stellvertretend für fremde Schuld, ja für die Schuld der ganzen Welt am Kreuz hing, dann können wir einpacken, so gut das Essen hinterher ist. Und warum ist er begraben worden? Um zu beweisen, dass er tot war.
Und dann ist er auferstanden nach den Schriften. Man könnte so philosophieren und sagen, naja, wenn er für uns gestorben ist, okay, sagen wir mal, es stimmt, er ist gestorben für unsere Sünden, dann ist doch die Schuld gesühnt. Richtig? Ja, ist wahrscheinlich, wir dürfen es eigentlich nicht sagen, weil die Bibel es nicht sagt. Aber man könnte mal so ganz kurz für ein paar Sekunden so ein bisschen ketzerisch denken, das würde doch reichen. Er ist für uns gestorben. Schuld ist gesühnt. Der Preis ist bezahlt. Ach, meine lieben Freunde, wir würden es nicht wissen. Christus ist auferstanden nach den Schriften. Das ist ganz fundamental für deine persönliche Aneignung des Heils. Kommen da gleich noch drauf zurück. Obwohl die Irrlehrer nur die leibliche Auferstehung der Gläubigen leugneten, beginnt also Paulus hier mit Christi Auferstehung. So wie seinem körperlichen, stellvertretenden Tod. Dies ist das erste Hard-Fact-Argument. Es gibt einen Dreischritt in der Erlösung, der am Kreuz und in der Auferstehung begründet ist. Christus, der Messias, der ewige Sohn Gottes, der menschgewordene Gott, ist wirklich für fremde Schuld am Kreuz gestorben. In 3 Stunden Finsternis hat Gott, wie immer das geht, da hängt Gott am Kreuz, der Sohn, und Gott richtet den Sohn. Ich kann es nicht erklären. Das ist, was die Bibel bezeugt. In den 3 Stunden der Finsternis hat Gott auf ihn das ganze Gericht gelegt. Er ist nicht in der Hölle vom Teufel gequält worden, wie manche Charismatiker behaupten, sondern er ist am Kreuz in der Finsternis gehangen, in den 3 Stunden der Finsternis, und hat ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Antwort von Johannes Sebastian Bach und Paul Gerl und die Alten ist, für mich und meine Sünden, die sich so zahlreich finden wie das Sand am Meer, hat er dort gehangen. Das habe ich jetzt gerade vorweggenommen. Was ist am Kreuz geschehen? Da ist der große Tausch stattgefunden. Kannst du das verstehen? Ich kann es nicht verstehen. Wie kann in 3 Stunden das milliardenfache Schicksal von Menschen einer ewigen Destiny ohne Gott dort geregelt werden, weil die Kapazität der Person Christi dafür ausreicht. Und das geschieht nach den Schriften, gemäß Jesaja 53 zum Beispiel, nach dem Alten Testament. Das haben die Alten vorhergesehen und sie kriegten es, sagt Petrus, nicht zusammen, wie die Leiden des Christus und die Herrlichkeit danach, wie das zusammengehen kann. Sie dachten darüber nach, sie prophezeiten und sagten sich, was habe ich denn jetzt gerade gesagt? Hä? Der Messias muss leiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen? Und sie haben drum nachgedacht und wussten nicht, wie das zusammenging. Das ist die apostolische Botschaft, die auf dem Alten Testament beruht, so dass die Juden teilweise von 2 Messiasfiguren gesprochen haben, den leidenden Gottesknecht und den Siegreichen. Wie kann das sein? Notwendigerweise muss die Auferstehung dazwischen sein. Das ist auch schon drin im Alten Testament. Psalm 16, du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Wie Petrus das auch zitiert in der ersten christlichen Predigt. Gott hat ihn auferweckt. Der Tod konnte ihn nicht halten, weil, jetzt kommt wieder Narnia, weil, wie C.S. Lewis sagt, es eine größere Wahrheit gibt, dass der für fremde Schuld stirbt, ohne selber gesündigt zu haben oder versagt zu haben, nicht im Tod bleiben muss. Und dann sind die Mädels da im Busch und weinen und plötzlich gemacht den Tuscherer. Sie erschrecken und gucken und der Steintisch ist zerbrochen, der Löwe ist weg, nur um in der nächsten Sekunde sie von hinten anzubellen und mit ihnen in die Schlacht zu reiten. Jesus ist auferstanden, weil der Tod ihn nicht halten konnte. Er ist auferstanden in eigener Herrlichkeit. Er ist auferweckt worden durch die Macht des Vaters. Er ist aber auch auferstanden in eigener Tugendhaftigkeit, weil der einzig Fromme, den diese Welt je gesehen hat, nicht im Tod bleiben konnte. Der Tod konnte ihn nicht halten. Jesus ist stärker als der Tod. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Wir sagen das so in unserem Glaubensbekenntnis auf der Gemeinde-Webseite. Der Herr Jesus ist als Stellvertreter für unsere Sünden gestorben. 1. Petrus 2, begraben und leibhaftig aus dem Grab auferstanden. Er ist in den Himmel aufgefahren und sitzt nun zur Rechten des Vaters. Ich hoffe, keiner ist hier Gemeindeglied, der das nicht unterschreiben könnte. Was ist am Kreuz geschehen? Petrus sagt es so. Er hat unsere Sünden, das sind die beiden Stellen, die im Glaubensbekenntnis zitiert werden, selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, das ist hier Schlachtübersetzung, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Siehe Jesaja 53. Oder weiter hinten Kapitel 3. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Das apostolische Evangelium besteht darauf, dass Jesus als wirkliche Person, nicht nur eine Erscheinung, nicht nur eine Person, die so aussah wie der Jesus, nicht nur eine Person, die, als er 12 Jahre war, irgendwie vom Geist übermannt wurde und inkarnierte, der dann ihn wieder vor der Kreuzigung verlassen hatte, eine Christusfigur, die in den kleinen Jesus reinhüpfte und dann mit 33 Jahren wieder raushüpfte, oder nicht ein anderer, der so aussah wie er, wie die Muslime sagen, oder. Nein, dieser Jesus von Nazareth, der ewige Sohn Gottes, ist als wirkliche Person leibhaftig, körperlich gestorben, begraben und auferstanden nach den Schriften. Und das ist die Grundlage für die in Vers 1 und 2 beschriebene Heilserfahrung. Unser Glaube beruht auf einer Tatsache, die vor 2000 Jahren am Kreuz geschehen ist. Das ist das Evangelium. Das ist Christentum. Protestantisch, katholisch, orthodox, was auch immer. Es gibt kein anderes Christentum. Wie kann man wagen, diese Grundlage wegzunehmen? Das apostolische Evangelium behauptet, dass man durch die leibliche Auferstehung Christi des Heils gewiss sein kann. Das habe ich vorhin erwähnt, ich dachte, ich komme darauf zurück. Schlag doch mal Römer 4 auf. Hier hören wir von Abraham, unserem Glaubensvater, der durch Glauben gerechtfertigt wurde. Was glaubte Abraham? Dass er viele Kinder kriegt. Ich habe das nicht geglaubt, habe trotzdem viele Kinder. Aber Abraham glaubte das, obwohl er keine hatte. Römer 4, 22. Darum ist es ihm, also Abraham, zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die Gerechtigkeit, die wir an den glauben, der Jesus, den Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Ich habe das vorhin gesagt, man könnte philosophieren, reicht es nicht, dass er für uns stirbt? Ja, das würde vielleicht reichen, im Sinne von für unsere Übertretungen dahingegeben, im Sinne von Sühnung, im Sinne von Bedecken der Schuld durch das Blut, wie das Alte Testament durch die vielen Opfer das vorschattet. Aber meine lieben Freunde, unsere Rechtfertigung, das ist nicht gemeint jetzt die eigentliche gerechte Erklärung, die würde auch noch klappen, aber unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist, du und ich würden nicht kapieren, dass wir gerechtfertigt sind, dass wir vor Gott in Christi Schönheit da stehen. Oder Römer 5, Vers 9. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, schau, das ist schon passiert, durch den ersten Akt, das Sterben am Kreuz, sind wir gerechtfertigt. Werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden? Denn wenn wir Feinde waren mit Gott, als wir versöhnt wurden, Feinde waren, durch den Tod seines Sohnes versöhnt wurden, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Die Auferstehung ist notwendig, damit du und ich verstehen, dass nicht nur Schuld bezahlt wurde und man nicht wissen kann, ob es reicht, sondern er ist auferstanden. Und nicht nur das Evangelium geht noch weiter und sagt, er ist als verherrlichter Mensch in den Himmel gegangen und mit seinem Blut in das Allerheiligste hinein hat es Gott präsentiert, nicht mit fremdem Blut, sagt der Hebräerbrief, sondern mit seinem eigenen Blut und hat ein für alle Mal eine ewige Erlösung erfunden. Und er sitzt jetzt als Gott und Mensch auf dem Thron neben der Rechten Gottes und wird wiederkommen zu richten lebendigen Toten. Jesus herrscht jetzt schon unsichtbar über diese Welt. Und der große Problem der Gläubigen, und warum greift er nicht ein? Das ist der große Schwachpunkt, in Anführungsstrichen. Deswegen lasst uns beten, dass Jesus wiederkommt und seine Herrschaft aufrichtet. Also wenn du ein Problem für Zweifel haben willst, hier ist dein Punkt. Warum greift er nicht ein? Mit dem Ding müssen wir uns auch beschäftigen als Gläubige. Wir glauben, dass er allmächtig ist und wir glauben, dass er vollkommen gut ist. Und doch wartet er zu und wartet er zu, sodass in Offenbarung die Frommen rufen, oh Gott, bis wann rächst du nicht das Blut deiner Märtyrer, die unter dem Altar geschlachtet liegen? Das ist eine große Herausforderung, je älter man wird. Wir sind versöhnt mit Gott durch den ersten Punkt am Kreuz, wenn wir da unser Vertrauen setzen. Aber wir wissen das nur, weil er auferstanden ist. Weil er den Aposteln es sagen konnte und weil die Apostel es tradiert haben bis in unsere Zeit. Und jetzt wissen wir, jetzt lebt er für uns. Er trägt uns jetzt auf seinen Schultern, wie der hohe Priester die Namen der Frommen hier hatte, der 12 Stämme, und an seinem Herzen. Und er steht vor Gott und betet jetzt für dich, der du gläubig bist, dass du den Glauben hältst, dass du ans Ziel kommst. Glaubst du das eigentlich? Das ist doch nichts anderes als das historische Evangelium. Das singen wir jedenfalls immer. Das kann man richtig powern, dieses Lied, gell? Naja, ist ein bisschen billig, vielleicht sagt man sich immer das, vor allem wenn man es 100 Mal wiederholt, aber Herr, dein Name sei erhöht. Und dann, du kamst vom Himmel herab, zeigst uns den Weg. Du hast am Kreuz bezahlt für unsere Schuld und sie legten dich ins Grab, doch du stiegst zum Himmel auf, Herr, dein Name sei erhöht. Das ist die Bewegung Gottes, die er gemacht hat, vom Himmel auf die Erde, von der Erde ans Kreuz, vom Kreuz ins Grab, vom Grab in den Himmel. Das große W, die Bewegung wie ein W, das ist der Weg Gottes mit der Welt. Also insofern, das Lied ist durch und durch biblisch und man darf es durchaus auch zweimal singen. Noch eine historische Sache. Der apostolische Evangelium beruht auf historischen Augenzeugenberichten, Vers 5 und 8. Dass er auferstanden ist und dass er Kephas erschienen ist, Vers 5, also Petrus, dann den Zwölfen, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, einer Frühgeburt steht da wörtlich, erschien er auch mir. Das apostolische Evangelium beruht auf Augenzeugenberichten. Und das ist ein ganz spannendes Argument. Da sprach der Professor Lennox mit einem Atheisten Bekannten und dann sagte ihm, was halten Sie von der historischen Argumentationsführung von Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15? Und da war er nicht ganz beim Thema, der andere. Er kannte nicht 1. Korinther 15. Versteht ihr? Das ist ein ganz wichtiges Argument hier, das Paulus hier einführt. Meine Freunde, zum Schreiben des Briefes, zum Zeitpunkt des Lesens dieses Briefes, waren von den 500, wie steht es hier wörtlich, die meisten sind übrig geblieben. Also 251 lebten noch. Und du konntest von Korinth im Schiff rüberfahren, irgendwie nach Israel und da so ein paar aufsuchen und sagen, du warst dabei, hast du ihn gesehen? Oder haben die 500 Brüder alle auf einmal eine Halluzination gehabt? Das sagen ja die Leute, ja? Ja, nein, also erstens vorne sagen sie, ja, das war der andere, sagt der Muslime, der andere sagt, ja, der ist dann wieder, das war so schön kühl im Grab, der ist ja wieder wach geworden, hat den großen Stein weggewälzt von vor 600 Kilo, in seiner großen Schwachheit ist dann, der war ja nicht Gott, der musste, war vorher noch in Physiotherapie gewesen, hat den Stein weggeschoben, ist rausgekommen und hat sich den Jüngern, die Angst hatten, in der Bude versteckt waren vor den Juden, die Fenster waren zu, ist er reingekommen und sagt, Fried euch! Und sie, oh, der Auferstandene, begeistert. Haben sich alle über den Löffel barbieren lassen. Ist nicht glaubwürdig. Okay, ja, aber sie hatten alle eine Halluzination. Es war schon, Jesus ist natürlich irgendwie mit Gott und so, hat dann geistig darum gelebt und ist dann als Erscheinung eine Halluzination. 500 Leute auf einen Schlag. Halluzination. Das geht doch gar nicht. Ein paar Vernünftige gibt es immer. 500 Leute waren auf einen Schlag überzeugt, dass dies der Jesus von Nazareth ist. Und der eine, der nicht überzeugt war, in Johannes 20, der beim einen Mal nicht, der hat die Versammlung verpasst, gell? Der Thomas, dank den ungläubigen Thomas, sagt er, leg deine Hand in meine Seite. Sieh die Wundmale in meinen Händen. Es war der gleiche. Er war anders. Es war der gleiche. Er war anders. Es war der gleiche. Die Emmaus-Jünger, fangen an zu erzählen, erkennen ihn nicht. Maria am Grab, viele Tränen, okay. Er kennt ihn nicht. Sie in der Meinung, sei der Gärtner. Bild hängt, glaube ich, in der Pinakothek. Gell? Kannst du gucken, wie der Gärtner mit dem großen Hut aussieht. Sie denkt, das ist der Gärtner. Wo hast du hingelegt? Ich hole ihn weg. Nein, nein, keine Halluzination, liebe Kritiker. Und liebe Historiker, das ist ein ganz, ganz starkes Argument. Zur Zeitpunkt der Verfasserschaft des Briefes und zum Zeitpunkt des Lesens dieses Briefes leben noch 251 Leute, die ihn gesehen haben, als Auferstandenen und die ganz sicher sind und die befragt werden können. Dann kommen noch zwei, drei andere, nämlich Jakobus, der in Jerusalem, der eine Säule dort war in der Gemeinde. Und dann allen Aposteln, das sind wahrscheinlich mehr als die 12. Und zuletzt auch Paulus, der wie eine Frühgeburt oder Spätgeburt oder wie auch immer unzeitig auch noch eine Offenbarung von Christus hatte vor Damaskus. Interessant im Vorbeigehen, dann den 12. steht da, Vers 5b. Dann erschien er den 12. Judas war aber tot, gell? Ah, ein Fehler in der Bibel. Es ist einfach so, dass diese Gruppe der Leiter, die Apostel, der eine wurde dann ja ganz kurzfristig auch ergänzt, in Apostel der 1, die werden als die 12 verstanden. Auch wenn einer nicht mehr dabei ist. Bitte? Ja, beim zweiten Mal war er dann dabei, genau. jedenfalls noch vor Paulus. Egal, es waren einige noch numerisch 11, aber es waren wahrscheinlich ein paar mehr sogar. Jedenfalls wurde später aus den 12 dann ein weiterer 12. gewählt. Das ist einfach ein Terminus Technicus, das sagt die 12, die Apostel. Die Leitungsgruppe besteht fort in diesem Titel, auch wenn einer fehlt. Das ist doch so schön, die Parallelstelle aus Johannes 20. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen, ich hatte es schon erwähnt, und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Lieben Zeugen Jehova, schwierig zu übersetzen für euch. Jesus ist Herr, Kyrios, was die Zeugen sonst immer überall mit Jehova übersetzen, auch im Neuen Testament, fälschlicherweise. Und er ist Gott, Elohim. Also im Hebräischen, hier ist natürlich Griechisch. Also mein Herr und mein Gott. Thomas fällt auf die Knie und sagt: Du bist Gott. Er hat ihm seine Hand reingelegt. Das ist wirklich körperlich, oder? Und in der Parallelstelle Lukas 24: Seht an meine Hände und meine Füße, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut. Denn ein Geist, eine Halluzination, ein Geistwesen, eine Erscheinung hat nicht Fleisch und Blut übrigens, gell? Steht hier Fleisch und Knochen, wie ihr es seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude. Schön, gell? Sie glaubten noch nicht vor Freude. Sie waren so außer sich. Und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm es und aß vor ihnen. Was sollen diese kleinen Fußnoten? Ist es nötig für das Heil, ob Jesus Wabenhonig gegessen hat oder vom Aldi, aus der Dose? Muss es gebratener Fisch sein? Kann es auch ein Stück, muss ja auch was, ein Rindfleisch sein? Es zeigt einfach, so was. So Kleinigkeiten erfindet man nicht. Hier schreibt ein Augenzeuge, beziehungsweise einer, der die Augenzeugen befragt hat. Und er schreibt so ein wunderbares Detail. Und er aß vor ihnen. Später Johannes 20 am Ende: Kindlein, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie waren Fischen. Er macht ein Lagerfeuer, die kommen mit ein paar Fische. Er hat schon Fische am Feuer. Sagt: Nehmt und esst. Jesus ist körperlich auferstanden. Und meine lieben Freunde, die ihr gerne esst und feiert, wir werden Party machen in der Auferstehung. Mindestens gibt es Fisch und Honig. Und wenn es dann da langweilig wird, dann beamt euch die nächste Tür in den anderen Partyraum, dann gibt es wieder Fisch und Honig. Es wird wirklich toll. Der Auferstehungsleib kann durch Türen gehen und durch Fenster. Und er kann essen. Es ist ein Herrlichkeitsleib. Aber er steht in Beziehung zum jetzigen Leben. Man wird dich erkennen. Und sagen: Ah, das ist der Werner, Henrike, Steff. Wisst ihr, man wird eine Beziehung herstellen können. Und doch ist es ein Herrlichkeitsleib, der notwendig ist, um, das wird Paulus im nächsten Kapitelteil sagen, im zweiten Teil von 15, um die ganze Schönheit auszuhalten. Wir würden alle platzen vor Freude. Hier, die konnten nicht glauben vor Freude. Wir würden platzen, wenn wir jetzt in die Herrlichkeit Gottes müssten. Nein, es gibt eine körperliche Auferstehung, liebe Korinther. Und hier, Jesus ist körperlich auferstanden. Und wenn ihr das eine leugnet, was auch schade ist für euch selber, davon abgesehen, dann leugnet ihr notwendigerweise auch, dass es überhaupt eine Auferstehung geht. Dann seid ihr wie die Sadduzäer und dann seid ihr keine Christen. Das apostolische Evangelium besteht darauf, dass die Auferstehung Christi eine historische Tatsache ist, dass man durch Nachfragen bei dem noch lebenden Augenzeugen prüfen kann. Und kommt jetzt erst zum Schluss nochmal gleich zum persönlichen Erleben. Unsere Grundlage des Evangeliums und die Grundlage deiner persönlichen Heilsgewissheit beruht nicht darauf, dass du gebetet hast. Ja, ich habe doch ein Gebet gesprochen und ich habe es doch richtig gesprochen. Das stand auf dem Heftchen hinten drauf. Ich soll jetzt so und so beten, habe ich da runtergeleiert und dann habe ich gemerkt, das war nur geleiert. Dann habe ich es nochmal mit Tränen gemacht, habe ich gemerkt, die Tränen waren künstlich, da habe ich es nochmal gemacht und ich habe es 10-mal gemacht. Die Tatsache, dass du bei Gott angenommen bist, beruht nicht auf die Frage, ob du technisch richtige Gebete gesprochen hast. Sie beruht in erster Linie gar nicht auf persönliches Erleben, sondern aufgrund historischer Tatsachen. Da ist in Zeit und Raum was geschehen. Gott ist Mensch geworden, stellvertretend gestorben. Und dann ist er auferstanden, wir haben Augenzeugen davon. Das ist die Grundlage. Und jetzt kommt erst wieder das persönliche Erleben im nächsten Abschnitt. dein persönliches Erleben, das ich dir gar nicht abspreche. Ich habe mich auch 10-mal bekehrt als Kind frommer Leute. Dein persönliches Erleben ist nicht die Grundlage deiner Sicherheit. Ich habe vorhin gesagt, es ist ganz wichtig, dass du es annimmst. Ja, es wird nicht wirksam durch nur hier sitzen. Aber es muss nicht technisch richtig sein. Was notwendig ist, ist Glaube an diesen Auferstandenen, Römer 10, und Buße. Anerkennen der eigenen Verlorenheit und Sündhaftigkeit. Annehmen des Heils in Anspruchnahme. Das kann mit Gebet sein, das kann auch leise sein, das kann mit Tränen sein, das kann auch ganz cool sein. Das ist nicht die Form, auf die es ankommt. Die Inhalte sind wichtig. Die Abläufe lassen sich durchaus harmonisieren. Wer sich damit weiter beschäftigen möchte, hier sind ein paar Bücher, die man auch ausleihen kann. Von Josh McDowell zum Beispiel. Also das apostolische Evangelium betont zwei Dinge. Körperlichkeit. Wir glauben an eine leibhaftige Auferstehung. Wir glauben, dass auch wir einen Herrlichkeitsleib kriegen werden. Mit dem wir wirklich auch das aushalten können, was der Himmel für uns bereithält. Wir glauben, dass Jesus körperlich auferstanden ist. Und wir glauben an Geschichtlichkeit. Das Christentum ist eine geschichtliche Religion. Es wurzelt in den Tatsachen, die vor 2000 Jahren in Nazareth und Israel, Jerusalem, geschehen sind. Und das bewirkt eine persönliche Veränderung. Denn ich bin der geringste der Apostel, Vers 9, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Das apostolische Evangelium ist eine wirksame Botschaft. Es verändert Mördern. Man kann Mörder zu Zeugen Christi machen. So dass Paulus sagt in Vers 10, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Habe ich schon mal darüber gepredigt, fasse mich auch jetzt kurz, auch weil die Zeit weg ist. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist nicht das bayerische Mir sein mir. Es ist nicht, wir sind, wer wir sind, sondern durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Seine Setzungen in meinem Leben nehme ich gerne an. Ich bin der Mensch, den er wollte, dass ich bin. Und die Gnade ist nicht unwirksam, macht nicht nur Mörder zu Zeugen, sondern diese Mörder, diese Zeugen, in denen produziert es Werke, die nicht die Grundlage der Rettung sind, aber die Folge. Der hat mehr gearbeitet als alle anderen zusammen. Und das Zweite, Vers 11, ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir und so seid ihr zum Glauben gekommen. Das apostolische Evangelium ist universal wirksam. Es gibt kein paulinisches oder jakobisches oder petrinisches Evangelium. Es gibt nur ein Evangelium, das universell überall das gleiche ist. Es gibt kein münchnerisches, unterschleißheimerisches, bayerisches, preußisches, afrikanisches Evangelium. Es gibt nur ein Evangelium, da wird nichts hinzugefügt. Und meine lieben protestantischen Theologen, der Einleitung nichts hinweggenommen. Verfasser und Empfänger sind beide über die gleiche Botschaft zum Glauben gekommen. So predigen wir, die Zwölfe, die Apostel alle. So hat das erste Jahrhundert das Evangelium definiert. Und so seid ihr zum Glauben gekommen. Habt ihr auch Jesus also kennengelernt? Wenn nicht, wie gesagt, wir haben 4 Klos, geht doch da drauf und mach jetzt heute die Sache fest. Am besten noch vor dem Essen. Die Grundlage des apostolischen Evangeliums bilden die körperlichen, historischen Fakten des stellvertretenden Todes Christi. Es sind mindestens 515 Zeugen und 251 leben noch. Wirksam wird es nur durch die umrahmende persönliche Reaktion oben und unten in diesem Text auf Gottes Ruf. Es wird verkündigt, es wird angenommen, man steht in ihm, man wird errettet dadurch, man ist zum Glauben gekommen. Das ist eine Kette. Und dein Punkt fängt an, nachdem es dir verkündigt wurde. Heute, nach meiner Meinung, wurde es dir verkündigt. Jetzt ist der Deal bei dir, es anzunehmen, darin zu stehen und auch zu erfahren, dass du errettet wirst, das heißt, vom Tod zum Leben gekommen bist. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben wurde, und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Petrus erschienen ist.